Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens. Ich war immer bereit zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland entlasse ich den Bundesminister Karl Theodor Freiherr zu Guttenberg auf seinen Antrag aus seinem Amt als Bundesminister der Verteidigung.
Karl Theodor zu Guttenberg am 1. März 2011 bei der Bekanntgabe seines Rücktritts. Und im Anschluss hörten wir den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Und was beide nun miteinander verbindet, sie mussten ihr Amt niederlegen gegen ihren Willen als Endpunkt zweier Skandale. Bei Guttenberg war es die Plagiatsaffäre, bei Wulff ging es um einen undurchsichtigen Hauskredit und dubiose Geschäftsbeziehungen. Beide Skandale schaukelten sich durch das Internet hoch und es ist fraglich, ob sie in analogen Zeiten so eine Dimension angenommen hätten. Der entfesselte Skandal nennt nun der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen in seinem gleichnamigen Buch diese neue Art des Skandals. Und wie schon erwähnt, meine Kollegin Vera Linz hat das Buch für uns gelesen, Vera. Der entfesselte Skandal, was meint er damit genau?
Ja, er meint damit, dass sich durch die digitalen Medien ein neues Skandalschema herausgebildet hat. Und das unterscheidet sich deutlich von dem herkömmlichen Skandal, der im Grunde immer so abgelaufen ist, dass es gibt eine Information, es gibt eine Quelle, die wendet sich an ein Medium. Dort wird weiter recherchiert und nach einer gewissen Recherche durch Journalisten wird die brisante Information veröffentlicht. Und je nachdem, ob es den Nerv der Gesellschaft trifft, kommt es zum Skandal. Mal ganz vereinfacht gesagt. Das ist jetzt anders und er erklärt das so.
Der herkömmliche Skandal war gebunden an Raum, an die Zeit. Der herkömmliche Skandal wurde gesetzt von Journalistinnen und Journalisten, die entschieden darüber, ob eine Information publiziert werden soll oder eben nicht. Der entfesselte Skandal ist dieser zeitlichen und räumlichen Beschränkung enthoben. Er ist unter Umständen global verfügbar und er hat eine andere Logik der Kausalität, eine andere Logik auch der Entstehung.
Ja, und diese andere Logik heißt zum Beispiel, dass es einen anderen Zeitstrahl gibt. Also alles Material, das vorhanden ist, kann jederzeit reaktiviert werden, aus dem Internet irgendwie wieder rausgeholt werden. Gutes Beispiel ist der Rücktritt von Horst Köhler. Da gab es ein Radiointerview zu Bundeswehreinsätzen. Ein Blogger monierte das und erst später entwickelte sich das zu einem Skandal, als das eigentlich alles schon längst gelaufen war. Das heißt auch, entfesselt das Skandal, dass jeder Skandale auslösen kann. Es sind nicht mehr nur klassische Massenmedien, sondern übers Netz kann das jeder machen. Es heißt auch, dass man nicht mehr die klassischen Abwehr- und Kontrollmechanismen anwenden kann. Das haben wir im Falle Köhler gesehen, im Falle Guttenberg noch viel mehr. Also auf Zeit spielen, Informationen zurückhalten und so weiter, das funktioniert nicht mehr. Es heißt auch, dass es jeden treffen kann. Also es ist nicht mehr an einen Promi geknüpft. Die gesellschaftliche Fallhöhe ist nicht mehr ein entscheidendes Kriterium. Und das Ganze hat Vor- und Nachteile. Zum einen kommen sicherlich mehr Tatsachen ans Licht, aber man kann auch schneller unter das Rad kommen. Und in seinem Buch, das Bernhard Pörksen gemeinsam mit Hanne Detel geschrieben hat, bringt er etliche Beispiele von Abu Ghraib bis zum Köhler-Rücktritt, die diese Thesen untermauern.
Nun kann man aber, ich glaube, auch am Beispiel der Privatsphäre ganz gut beobachten, wie sich Wertvorstellungen ändern können. Also was man früher nie in der Öffentlichkeit gemacht hätte, ist heute überhaupt kein Problem. Also ich denke da nur, Küsse in der U-Bahn vor 30 Jahren waren eigentlich schon ein Skandal. Könnte das nun nicht beim öffentlichen Skandal, also politischen Skandal genauso sein? Es gibt heute so viele Skandale und Skandelchen, durch das Internet auch befördert, wie auch vielleicht Seehofer, war das nun ein Skandal oder nicht, dass er dort off the record so gesprochen hat. Kann es sein, dass sich die Wirkung von Skandalen nicht dann doch wieder relativiert mit der Häufigkeit der vielen Skandelchen und Skandalen?
Genau, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, denn die Vermutung liegt nahe, dass es eine gewisse Abstumpfung gibt. Das kennen wir auch von uns selbst, dass wir vieles schon durchwinken und uns gar nicht mehr darüber aufregen können. Und man könnte auch tatsächlich annehmen, dass Skandale nicht mehr so eine Dimension annehmen. Ich habe das Bernhard Pörksen gefragt und er meinte dazu Folgendes.
Ich glaube nicht, dass unbedingt daraus eine fundamentale Relativierung der Wirkmacht des Skandals folgt. Eher resultiert daraus aus meiner Sicht eine permanente Überbietungsdynamik. Die Schlüsselfrage ist, wer kann den Skandal des Tages präsentieren? Und wer kann für einen letzten Moment eine fragmentierende Gesellschaft noch einmal, zumindest in der Form, im Modus der Abgrenzung auf den gemeinsamen Wert, das wollen wir nicht, vereidigen? Und für die Opfer bleibt der Skandal immer schlimm.
Also er findet diese Skandaldynamik eben vor allem aus Sicht der Opfer problematisch und er kritisiert auch, dass es heute kein sinnvolles Verständnis von Opfer gibt, wie er sagt. Er illustriert das am Beispiel von scheinbar ganz banalen Dingen, also am Beispiel von Castingshows. Hier kann jeder Opfer werden. Die Videos gehen dann auch hinterher noch durchs Netz und jeder, der sich sozusagen aus Sicht von Außenstehenden nicht klug verhält, kann zum Opfer werden, wie zum Beispiel bei DSDS.
Mein Name ist Marcel Pinette, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Bonn. Ich mache derzeit eine Ausbildung zum Verkäufer.
Hast du in die Hose gepischert?
Nein, ich habe mich nicht in die Hose gepischert, aber ich musste ganz dringend auf Klo. Vielleicht sieht es deswegen so aus. Ja, und ich mache derzeit eine Ausbildung
aber
bei...
Sag, du musst, wenn du da so stehst, ne?
Ja.
Dann musst du nachher so ein bisschen abschütteln.
Ich weiß. Ich habe aber nicht in die Hose
gepischert. Und dann, wenn das nicht reicht, dann musst du nochmal den hier. Und dann Rotation.
Ja.
Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eben mit ganz banalen Themen, die wirklich gesellschaftlich nicht relevant sind, zum Opfer werden kann. Und am Ende machen sich auch alle über einen lustig. Und Pörksen meint eben, hier muss man neue Normen des Umgangs diskutieren und definieren.
Ist das ein Problem, dass man das jetzt nochmal auch wieder in so einer Sendung demonstriert? Ist das nicht auch Bestandteil der Skandalisierung? Was sagst du dazu?
Auf jeden Fall und es ist auch ein Problem, er schreibt das auch selbst gleich zu Beginn seines Buches, dass er sagt, eben, wenn ich jetzt hier das mal verdeutlichen will, dann laufe ich Gefahr, halt auch den Skandal noch mit anzufeuern und man muss sich da sicherlich ein bisschen zurückhalten, aber es schon so darstellen, dass man versteht, worum es geht.
Aber der Untertitel des Buches lautet das Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter. Also das hieß ja, der Kontrollverlust ist allumfassend. Ist das nicht sehr fatalistisch und vielleicht auch kulturpessimistisch, wie er, also Bernhard Pörksen und Hanne Detel, an das Thema rangehen? Also ich weiß nicht, es gibt doch immer wieder Gegenbewegungen und dann Kontrolltools.
Ja, ich finde das auch problematisch, denn es assoziiert ja zweierlei. Zum einen, dass man im analogen Zeitalter die Kontrolle hatte, was sicherlich ja auch nicht allumfassend der Fall gewesen ist.
Siehe Bild-Zeitung.
Genau. Und zum anderen, dass man jetzt gar nichts mehr machen kann, ja, nach dem Motto, man ist dem ausgeliefert, jederzeit Opfer werden zu können. Und mein Verdacht ist, dass der Untertitel des Buches aus populistischen Gründen gewählt worden ist, weil sich das vielleicht auch besser verkauft.
Marketinggründe.
Genau, ja. Ordentliche Schlagzeile. Und ich habe Bernhard Pörksen danach gefragt, wie er das sieht.
Der Titel ist voller Absicht gewählt. Ich bin auch tatsächlich der Auffassung, dass es kein besonders populistischer Titel ist. Kontrollverlust ist Alltagserfahrung geworden in unserer Zeit. In minimaler Form durch falsch verschickte E-Mails, durch Twitter-Meldungen, die plötzlich explodieren, durch Facebook-Postings, die für Aufsehen sorgen, durch Fotos im Netz, die man nicht mehr tilgen und bannen kann. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Grundmuster unserer Zeit ist und das Resultat unserer neuen Kommunikations- und Medienmöglichkeiten, die wir noch nicht ganz verstehen und vermutlich nie ganz verstehen können.
Und seine Botschaft lautet dann auch, wir befinden uns in einer Phase der mentalen Pubertät im Umgang mit den digitalen Medien. Wir brauchen Aufklärung und Bildung. Und da würde ich natürlich wieder mit ihm mitgehen. Man kann ja auch ein bisschen was lernen daraus, wenn man halt mal versehentlich eine SMS verschickt. Die These vom Kontrollverlust als Alltagserfahrung halte ich für ein bisschen überzogen. Ehrlich gesagt, dann finde ich solche Erschütterungen, wie wir sie in Europa jetzt in Griechenland zum Beispiel erleben, als viel mehr bedrohlich und als viel mehr als Kontrollverlust. Aber zusammengefasst, der Verdienst des Buches besteht sicher darin, dass er die Struktur von Skandalen im digitalen Zeitalter sehr gut beschreibt. Und das ist auf jeden Fall ein Zugewinn.
Nochmal die Autoren Bernhard Pörksen, Hanne Detel. Der entfesselte Skandal, das Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter, Chancen und Risiken des Internets. Herbert von Harlem Verlag, 248 Seiten, 19,80 €. Kann man ja bei Bedarf die Meinung von Vera Linz abgleichen. Vielen Dank erstmal dafür. Und wir bleiben beim digitalen Kontrollverlust, zum Beispiel beim Thema Facebook, aber dazu gleich mehr.